Was bisher geschah? Drei schwedische Ermittler hängen in Wien fest und können nicht mehr von Schweden zurückgenommen werden. Zuletzt sahen wir Revierleiter Olaf Andersen, als er gerade unkontrollierbare Lüste an sich entdeckt. Russie sieht bittere Armut entgegen und Hambus, Hamson Bergons Hund, ist schwer krank, darf aber aufgrund einer speziellen schwedischen Gesetzeslage nicht eingeschläfert werden. Wird er weiterhin ein qualvolles Dasein führen müssen? Nein! Kriminalkommissar Hamson Bergund hat eine Idee.
Diese Toten machen mich sehr durstig.
Hampus wurde als einer unter 7 Geschwisterhunden geboren. Allesamt liebe, hechelnde Welpen mit glänzenden Augen, die einem das Herz erweichen konnten. Flava, seine Mutter, blickte ermattet auf ihre Babys, die sich um ihre Zitzen drängten, um die nahrhafte Hundemilch zu saugen. Bald schon lernte Hampus, dass man mit rücksichtsvollem Verhalten am wenigsten erwischte. Gezieltes Schnappen nach links und rechts in die Runde seiner hungrigen Geschwister ließ ihn einen besseren Platz in der Reihe erreichen. Hampus war nicht der Einzige, der sich so verhielt. Der Trick war, es so aussehen zu lassen, als meinte man es ernst. 3 Wochen nach seiner Geburt stand Bergund im Wohnzimmer, in dem Hampus mit den 2 verbliebenen Geschwistern spielte. Die anderen waren nach und nach von Fremden in Taschen gesteckt und mitgenommen worden. Er deutete auf Hampus' Bruder Jocki, der gerade in einen viel zu großen Plastikknochen gebissen hatte. »Der ist schon verkauft«, wurde Bergund mitgeteilt. Der zuckte daraufhin mit den Schultern und zeigte auf Hampus. Er streichelte ihm den Kopf, kraulte ihn hinter den Ohren. Bergund zückte eine Knackwurst, die er aus knisterndem Jausenpapier schälte, und hielt sie Hampus vor die Nase. Hampus gefiel, was er roch. Die gelungene Komposition aus Salz und Fleisch und Würze. Dennoch hatte er Angst, als er am Kragen gebackt und in die finstere Tasche gesteckt wurde. »Wenn ich gestorben bin, dann kaufe dir einen Hund«, hatte Erna gesagt. Bergund fühlte sich schuldig. Er hatte sich in den Wochen vor ihrem Tod so wenig um sie gekümmert. So schuldig, dass er den letzten Wunsch seiner Frau erfüllte. Wenigstens das konnte er für sie tun. Obwohl sich Bergund nicht sicher war, ob hinter dem Wunsch Fürsorglichkeit steckte oder eine eigentümliche späte Rache für seine Versäumnisse. Vielleicht dachte Erna, dass ein Hund, den er ebenso vernachlässigte wie sie, nicht mit einem lauwarmen Abendessen und einer sauren Miene auf ihn warten würde, sondern mit keifendem Gebell und scharfen Bissen. Es war ihr zuzutrauen. Ebenso, dass sie wusste, dass Bergund nicht einsam sein durfte, weil er sich gerne in seiner Dunkelheit suhlte und nichts gegen seine Apathie unternehmen würde, bis es zu spät wäre. Hampus vermisste seine Mutter. Er vermisste ihre gute Muttermilch, die Mutterliebe, die heiße, die er sich allerdings immer mit seinen Geschwistern teilen musste und die sich weniger in Zuneigung als in stolzen Blicken äußerte. Sehr oft hatte sie nicht mit ihm gespielt. Zu erschöpft vom Mental Load, den 7 Welpen einer Hundemutter bescherten. Welch herrlicher Gegensatz dazu der Knackwurstmann, der sich bei jeder Gelegenheit zu Hampus auf den Boden warf und dessen Bauch kraulte. Auch über das Essen musste er sich keine Gedanken machen. Hampus musste nicht mehr beißen, kratzen, mit seinen Geschwistern auf dem Boden balgen. Es reichten 2, 3 jaulende Geräusche und schon baumelte ein opak weißer Wurstzipfel vor Hampus' Nase. Bergund wiederum erkannte bald einen nicht bedachten Vorteil am Dasein eines Hundehalters. Er konnte sich seiner immer größer werdenden Neigung zu Selbstgesprächen hingeben. Im Jahr vor Ernas Tod, als er spät nächtens auf eigene Faust Ermittlungen durchgeführt hatte, hatte er begonnen, mit sich selbst zu reden. Erst waren es nur leise Flüche gewesen, Gedanken, die sich zischend ihren Weg aus seinem Mund bahnten. Dann wuchsen die Flüche zu richtigen Ärgerwortketten an, wurden zu ganzen Sätzen, lauten, vernichtenden Kommentaren, die Bergund über das Sein, die Leute und den schweren Stein der Idiotie ausspuckte. Als es einmal mehr als 5 lange verschachtelte Sätze wurden, überkam ihn Angst. Wenn man einmal beginne, mit sich selbst zu reden, so dachte er, dann sei das der Anfang vom Abstieg in die Senilität, in den Altersnarrenturm. Selbstgespräche und offene Hosentüren, so hieß es doch. Aber mit seinem Hund zu sprechen, war nicht nur gesellschaftlich anerkannt, es half ihm auch beim Ermitteln. Ohne Scham ließ er seinen Fragen und Assoziationen freien Lauf. Hampus neigte seine Ohren und es schien, als würde er interessiert zuhören. Die Gespräche mit Hampus verliefen viel besser als die mit Brussia. Bergund hatte immer das Gefühl, als würde ihn Brussia idiotisch nachäffen. Die Morde an den 5 marokkanischen Obstverkäufern hat er praktisch mit Hampus zusammengelöst. Brussia war ihm immer entbehrlicher erschienen. Die Gespräche mit ihm wurden Bergund nur dadurch erträglich, dass er sich Brussia mit Hampus Hundeschlappohren vorstellte. Er hatte es einmal aus Langeweile getan, seitdem konnte er nicht mehr damit aufhören. Das Neue verlor seinen Schrecken, dank der vielen regelmäßigen Knackwürste und auch an den schmutzigen Himmel der Großstadt hatte sich Hampus bald gewöhnt. Eines Abends kam der Knackwurstmann nach Hause und verhielt sich ungewöhnlich. Nachdem er seinen Mantel abgelegt hatte, kniete er vor dem vor Freude hechelnden Hund nieder. Feierlich schüttelte er Hampus Pfote.
»Seit heute, Hampus, sind du und ich, wir sind beide Bürger Schwedens. Letztendlich haben sie euch Tieren Bürgerrechte zugestanden. Wir sind nicht mehr Mensch und Hund, Herr und Tier. Wir sind beide Bürger Schwedens. Wir sind Schweden. Was das genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Ich dürfte dich wahrscheinlich nicht mehr an der Leine führen. Wahrscheinlich könntest du sogar heiraten. Das wäre möglich. Eines ist aber sicher. Wer dich verletzt, wer dich schlägt, wer dich mit betrügerischer Absichten einer Entscheidung zuführt, die du aus eigenen Stücken nicht getroffen hättest, muss mit einer schweren Strafe rechnen.
Das schien eine gute Nachricht zu sein. Jedenfalls lächelte der Knackwurstmann und blickte mild. Hampus bellte und wedelte mit dem Schwanz.
Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht, Hampus.
Die Knackwurstzeiten waren für immer vorbei. Schwedische Bürger durften nur noch keine Tiere mehr verzehren und das war eben Hampus jetzt. Ein schwedischer Bürger mit Rechten, aber auch Pflichten. Statt der köstlichen Wurst kam nun Kartoffelsalat in Hampus Napf. Die Übersiedlung nach Wien änderte nichts. Bergund fütterte Hampus weiter mit Kartoffelsalat, nur dass er anstelle von Potatisala jetzt Erdäpfelsalat sagte. Es war ein Missverständnis. Hampus habe sich an den Erdäpfelsalat mittlerweile gewöhnt und es wäre nur grausam, ihn an Fleischgerichte zurückzugewöhnen, auf die er dann wieder verzichten müsste, sobald sie zurück nach Schweden übersiedelt sein würden. Aber Hampus sollte den feinen, salzigen Duft und den Geschmack der geliebten Wurst nie vergessen. Auch all die vielen Jahre später regte sich jeden Tag in ihm die Hoffnung, dass an diesem Abend, wenn Bergund nach der Arbeit nach Hause käme, sein Jausenbarbier aufgrund einer Knackwurst raschelte. An manchem Abend haftete ein intensiver Geruch am Knackwurstmann. Er roch nach Tod, nach Aas, nach grünen Fingern am Waldboden, nach Verwesung in den verschiedensten Stadien. Hampus liebte diesen Geruch, denn es war zum einen nicht der Geruch von Erdäpfelsalat und zum anderen war es eine Herausforderung, diesen beißenden Gestank in seine Bestandteile aufzudröseln, immer tiefer in die Geruchsschichten vorzudringen, bis er die zugrunde liegende Kernsüße freigelegt hatte. Der Knackwurstmann war dann wortkarg und verschlossen, kaum ein Brummen, das ihm über die Lippen kam, wenn er den Napf befüllte. Nachdem die Schmerzen und die Krankheit über Hampus gekommen waren, war es ihm, als könnte er diesen feinen Geruch jederzeit riechen. Nicht von draußen, von außerhalb der Nase, sondern von innen. Aus der blutverkrusteten Nasenhöhle wehte ein bitterer Hauch. In seinem eigenen Schädel schwoll das Aas. Der Schmerz schärfte nicht die Sinne, er öffnete nicht die Augen für Wesentliches, im Gegenteil. Wesentliches wurde verdrängt, begraben unter einer Schicht von nervösen, fieberigen Schmerzgedanken. Jede kleinste Bewegung wurde vorab überprüft, ob sich irgendwelche noch nicht bedachten Schmerzfallen dahinter verstecken konnten. Hampus führte noch immer ein prinzipiell glückliches Leben mit all den üblichen Hundefreuden, die man in seinem Alter haben konnte. Natur, Suppe, die durchdringende, wahrhafte Liebe seines Herrchens. wenn bloß dieser fürchterliche Schmerz nicht wäre. Erst war es nur ein Unbehagen gewesen, eine pochende Stelle in seinem Kopf. Dann war der Schmerz durch seinen Körper gewachsen. Ein beißender Entzündungsschmerz in den Pfoten beim Auftreten. Ambus musste lernen, weich und rollend zu gehen, so wenig Gewichtsverlagerung zuzulassen wie möglich. Helle Blitze, die in seiner Magengrube peitschten. Selbst das Wedeln mit dem Schwanz war bald begleitet von einem bohrend heißen Knirschen, das Ambus Tränen in die Augen trieb.
»Willst du sterben, Ambus?«
hatte er seinen Hund gefragt, und Ambus hatte keine Antwort gegeben, nur quietschend eine Schwade aus dem Mund gelassen, die faulig und nach Kupfer roch. Mehr Antwort brauchte Bergund nicht. Man durfte Hunde nicht mehr einschläfern lassen, so lautete das neue schwedische Gesetz. Schließlich und endlich durfte man auch keinem anderen schwedischen Bürger, mir nichts, dir nichts, eine tödliche Spritze versetzen. Aber, und das hatte Bergund nach akribischer Inspektion der Gesetzestexte herausgefunden, es gab eine Ausnahme für Tiere, die eine schwere Bedrohung für die Allgemeinheit darstellten. Er hatte Glück. Schon wenige Nächte später erfuhr Bergund über den Polizeifunk, den er in seinem Schlafzimmer abhörte, von einem weiteren Frauenmord. Er zog sich einen warmen Mantel an und schepperte mit den Wohnungsschlüsseln. Auf der Fahrt in den Park verhielt sich Hampus ruhig. Er hatte sich am Rücksitz auf der Decke eingerollt und winselte leise vor sich hin, teils aus Schmerz, teils aus Freude. Eine Autofahrt. Wie lange war er schon mit dem Knackwurstmann nicht mehr so richtig weggefahren? Ein paar Arztbesuche, aber sonst? Ambus freute sich. Er schleckte mit seiner Zunge über den Rücksitz. Bergund parkte am Rand des Waldes. Er öffnete die Beifahrertür und holte Ambus und die Hundedecke vom Rücksitz.
Ambus, wir gehen in den Wald.
Bergund verschloss das Auto. Er nahm Ambus in den Arm und machte sich mit ihm auf den Weg. Wie leicht der Hund geworden war. Ambus grunzte leise. So zufrieden hatte ihn Bergund schon lange nicht mehr erlebt. In sicherer Entfernung vor dem Forsthaus rollte Bergund die Hundedecke aus und breitete sie über dem kalten Waldboden aus. Er setzte Ambus auf die Decke und nahm neben ihm Platz. Von hier aus beobachteten sie das Forsthaus. Die Lichtkegel zweier Taschenlampen tänzelten um das Haus herum. Er konnte Theodors Stimme hören. Er erzählte einem jüngeren Kollegen gerade die Geschichte eines Scharfrichters, eines Vorfahren Theodors. Dieser hatte an schweren Depressionen gelitten und versucht, sich selbst zu köpfen. Den Rest der Geschichte konnte Bergund nicht vernehmen, aber schlussendlich lachte Theodor laut, während die Polizisten schimpften. Theodor sah sich mit dem Polizisten noch ein paar Minuten am Tatort um, dann stellten sie die polizeilichen Absperrungen auf und entfernten sich.
»Komm«,
sagte Bergund zu Ambus,
»es geht los.«
Wieder hob er den Hund und machte sich auf den Weg. Er ging tief in die Knie, um unter der Absperrung durchzukriechen. Ambus kläffte oder röchelte vielmehr. Ein Geräusch, das Bergund als fröhliches Kläffen identifizieren konnte, und schnappte nach dem gelben Absperrband.
»Ambus«, lachte Bergund, »das ist eine ernste Angelegenheit. So viel Spaß ist bei der Polizeiarbeit nicht erlaubt.«
Die Forsthütte war nicht abgesperrt. Bergund trat ein. Eine Frau, deren Gurgel zerstört worden war. Blut überall. Früher hätte ihn so etwas schockiert. Heute hätte es ihn gewundert, wenn es nur ein Bauchstich gewesen wäre. Die Mordwaffe lehnte in der Ecke. Theodor hatte sie mit einer gelben Markierung versehen, damit der technische Dienst sie am nächsten Tag abholen würde. In der Ecke lag ein Stöckelschuh. Auch über den spitzen Absatz hatte Theodor eine gelbe Markierung gewickelt.
»Sieh dich gut um, Ambus. Schau dir ruhig alles an.«
Mit viel guten Zureden brachte er den Hund dazu, sich durch den ganzen Raum zu bewegen. Ambus schnüffelte in alle Ecken, schabte sich an der Wand entlang und wälzte sich in der Blutlache.
»Reiche mir doch deine Pfote«,
sagte Bergund und zeigte Ambus die Waffe. Vorsichtig spreizte er die Ballen von Ambus' rechtem Vorderpfötchen und drückte sie auf den Griff des Messers. Der Parkmörder war fleißig, was Bergund sehr zu schätzen wusste. Schon zwei Nächte später war er in einem Hotelzimmer-Tatort, noch vor den ermittelten Polizisten, die er mit verstellter Stimme auf falsche Fährte gelockt hatte. Als Bergon vom Portier im Zimmer mit der Leiche allein gelassen wurde, warf er ein Seil aus dem Fenster, das sich im Körbchen verhängte, in dem er Hampus auf dem Gehsteig zurückgelassen hatte. Bergon zog das Körbchen hoch und ließ Hampus im Hotelzimmer frei herumlaufen, wobei kriechen und gehoben werden die zutreffenderen Bezeichnungen waren. Hampus schnüffelte an der Frauenleiche. So nah war er am herrlich süßen Fäulnisduft noch nie gewesen. Bergund umklammerte Hampus Kopf und drückte seine Schnauze tiefer in die kalte Haut. In der Nähe des Hafentrabants wurde eine Frau mit einem Drahtkleiderbügel erdrosselt. Diesmal hatte es Bergund nicht geschafft, für eine Ablenkung zu sorgen. Um wenige Minuten war Theodor vor ihm bei der Leiche aufgetaucht. Bergund zögerte nicht und schlug Theodor einen schweren Ast auf den Kopf. Bewusstlos ging dieser zu Boden, wonach Bergund einen ganzen Kranz Knackwürste zwischen die Brüste der Toten legte.
Schau, Hampus, beiß!